Jetzt kommt Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Die Wissenschaft belegt ja mittlerweile sehr eindeutig, dass eine beziehungs- und bedürfnisorientierte Begleitung dazu führt, dass Kinder glücklich aufwachsen, für ihre Bedürfnisse einstehen und einen gesunden Umgang mit Gefühlen lernen. Diese Form der Begleitung verlangt Eltern aber einiges ab. Und wenn man sich mit anderen Eltern unterhält, die diesen Weg gehen, dann hört man immer wieder, dass besonders anstrengend ist, dass das Umfeld unseren Weg immer wieder kritisiert. Sei es der Partner oder die Partnerin, die lieber streng und konsequent erziehen wollen, die Großeltern, die unsere Erziehung viel zu weichgespült finden und uns immer wieder erklären, das hätte es bei uns nicht gegeben, oder ErzieherInnen in Kitas, die finden, dass Kinder viel besser hören sollten und Zweijährige dafür verurteilen, dass sie auch mal wütend hauen oder beißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir persönlich kratzt das schon gelegentlich am Selbstbewusstsein. Mir ist klar, dass der Weg für uns absolut gut und richtig ist, aber bei Gegenwind fühle ich mich dennoch oft manchmal, ja, hilflos und defensiv. Wir wollen deswegen heute darüber sprechen, wie wir in der beziehungs- und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Dazu haben wir die Psychologin Michelle Jussi eingeladen, die ein ganz wunderbares Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Es heißt Selbstbewusst bedürfnisorientiert und ist im Humboldt Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Michelle.
Hallo ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. In deinem Buch geht es darum, wie wir Vorurteilen, Widerständen und Erziehungsmythen selbstbewusst entgegentreten können, während wir unsere Kinder liebevoll begleiten. Nun ist es ja so, dass die meisten von uns eben nicht in einem beziehungs- und bedürfnisorientierten Umfeld aufgewachsen sind. Und du sagst, dass wir uns auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein zunächst einmal mit unserer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen sollten. Warum?
Ich denke, da sind zwei Punkte besonders wichtig. Zum einen müssen wir uns anschauen, wo kommen denn diese Erziehungsmythen her? Also dafür ist der Blick in die Vergangenheit sehr wertvoll, denn unsere Eltern, unsere Großeltern, die Generationen vor uns, die sind ja noch ganz anders aufgewachsen, einige von uns selbst auch noch autoritär aufgewachsen. Und da ist es wichtig, wo kommt das eigentlich her? Und ein bisschen Verständnis dafür zu entwickeln, dass damals auch nicht irgendwie aus Boshaftigkeit gehandelt wurde und man sich einfach gedacht hat, wir lassen jetzt Kinder einfach schreien, weil ja, uns egal oder wird schon passen, sondern dass das einfach damals auch ein bisschen State of the Art war, also auch jetzt mal ein Kinderarzt dann geraten hat, einfach mal das Kind schreien zu lassen, weil es die Lunge stärkt oder so. Also es auch entsprechend in der Pädagogik, in der Erziehungswissenschaft, in der Medizin da noch Unentdecktes gab und man dementsprechend gehandelt hat, wo wir heute einfach schon ein bisschen weiter sind und ganz selbstbewusst auch darauf verweisen dürfen, dass die Forschung da weiter vorangeschritten ist und viele Erziehungsmythen veraltet sind. Der zweite Punkt, warum es wichtig ist, in die Vergangenheit zu schauen, ist, dass wir einfach nicht leugnen können, dass uns die eigene Kindheit geprägt hat. Die eigene Kindheit prägt uns in ganz vielen Ebenen. Sie prägt unser Bild von Erziehung, sie prägt unser Bild von Beziehung, davon, wie Familie gelebt wird, wie Konflikte gelöst werden, wie mit Gefühlen umgegangen wird. Und auch wenn wir jetzt viel Wissen darüber vielleicht schon uns angeeignet haben, wie ein besserer Weg aussehen kann in Sachen Erziehung oder einer, der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für gesunde Entwicklung einhergeht. Auch dann ist es so, dass unsere Kindheit einfach noch mit reinspielt in dem, wie wir dann in bestimmten Momenten reagieren, dass wir uns unwohl damit fühlen, dass wir heute es anders machen, als mit uns umgegangen wurde, weil das ist, was uns als erstes in den Sinn kommt, dass wir selber Sorge haben, dass wir unser Kind vielleicht verwöhnen, dass wir in Konfliktsituationen und Ausnahmesituationen, wenn wir sehr gereizt sind und auf Autopilot reagieren, dass wir dann vielleicht auch zu Strategien greifen, von denen wir heute wissen, dass sie eben zum Beispiel schädigend sind, wie zum Beispiel Liebesentzug oder stille Treppe oder Auszeit, alles, was Beziehung bricht. Aber in dem Moment, wo wir eben hilflos sind, greift die Psyche auf das zurück, was es in der eigenen Kindheit erlebt und erlernt hat. Und da ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wichtig, um zu sehen, wo kommen die Muster her, um auch mit sich selber nachsichtig zu sein, in dem Prozess zu wachsen in diese neue Form der Begleitung und Erziehung und auch im Dialog mit anderen, die das sich ja auch nicht dann einfach an den Haaren herbeigezogen haben oder es eben aus Boshaftigkeit tun, sondern weil sie ebenso aufgewachsen sind, gerade jetzt auch vielleicht mein Partner, der Ähnliches erlebt hat. Mhm. Und wenn ich da den Blick in die Vergangenheit wage, entdecke ich vielleicht auch einige Hürden und Hindernisse und Hemmschwellen, die blockieren auf dem Weg zur bedürfnisorientierten Erziehung.
Okay. Jetzt ist ja ein weit verbreitetes Phänomen in den früheren Generationen zum Beispiel auch der Adultismus. Und ich merke, dass der auch heute noch echt allgegenwärtig ist. Und vielen ist das gar nicht bewusst. Deswegen lass uns jetzt mal kurz erklären, was das ist und wie wir ihn erkennen und auch vor allen Dingen vermeiden können.
Unter Adultismus versteht man eine Form der Diskriminierung und der Faktor, der diskriminiert wird, ist das Alter. Also nicht eben zum Beispiel Hautfarbe oder Herkunft, sondern in diesem Fall, bei dieser Form der Diskriminierung, ist es das junge Alter beziehungsweise auch das jüngere Alter. Also auch ein betagter Senior, der einen jungen Erwachsenen nicht ernst nimmt, würde sich dann quasi dem Adultismus schuldig machen. In gängigster Variante sind es eben die Erwachsenen, die Kinder nicht ernst nehmen. Ausdrücken tut sich diese Form der Diskriminierung insofern, dass Kinder bei Entscheidungen nicht einbezogen werden. Kinder werden abgewertet darin, dass sie noch nicht kompetent genug seien, noch nicht genügend Wissen hätten, dass ihre Meinung nichts zähle, dass sie ja gar nicht da mitreden könnten. Wir gehen dann so als Erwachsene oder auch Eltern in dieser Haltung durch die Welt. Ich weiß es besser als du oder was weißt du schon oder wer fragt denn dich? Werd erst mal erwachsen, bevor du mitredest. Wir erleben Adultismus in den Familien, in den Kindergärten, in der Gesellschaft, in den Gemeinden, in der Politik immer wieder, wo Dinge entschlossen werden, beschlossen werden, entschieden werden, die eigentlich Kinder auch betreffen, in deren Meinung, deren Bedürfnisse, deren Entwicklungsstand aber nicht berücksichtigt wird, weil die Erwachsenen mit dieser Selbstverständlichkeit agieren, dass sie es ja besser wüssten und dass ein Kind das noch nicht bedenken oder mitentscheiden kann. Das geht dann so absurde Wege, wie dass der Landschaftsplaner und der Bürgermeister sich überlegen, was auf einem Spielplatz cool wäre und nicht ein einziges Kind gefragt wird, was denn beim neu gemachten Spielplatz in der Gemeinde schön wäre oder was beim alten blöd war, was man überarbeiten sollte und das, obwohl eigentlich Kinder ein Recht auf Partizipation haben, also das Recht haben, mit einbezogen zu werden in Entscheidungen und Belange, die sie auch betreffen. Und in der Familie ist es insofern, also in dieser kleinen Ebene, der Fall, dass wir Entscheidungen treffen, die ganze Familie betreffen. Das kann schon allein, also das kann das Essen sein oder die Ausflüge oder die Freizeitkurse, die das Kind besucht. Und wir aber darauf vergessen, das Kind nach seiner Meinung, seinen Vorlieben oder auch Ängsten und Sorgen zu fragen und dann einfach in die Situation kommen, dass das Kind dann auch nicht lernt, dass seine Meinung gehört wird, dass es auch ein Mitbestimmungsrecht hat und die Möglichkeit hat, mitzubestimmen. Und wenn man dann Herbert Renz Polster liest, dann kommt man auch in der weiteren Folge auf den Schluss, dass ein solches Kind sich dann auch im weiteren Leben nicht zum Beispiel politisch interessieren wird oder den Glauben an die Demokratie nicht leben kann, weil es das auch gar nicht mitbekommen hat und auch nicht das Gefühl vermittelt bekommen hat, es hätte eine Stimme, die gehört wird.
Okay. Ja, völlig nachvollziehbar.
Zum Vermeiden möchte ich nur kurz sagen, denke ich, ist der größte Punkt, dass wir reflektieren. Also, dass wir uns anschauen, welche Entscheidungen im Alltag müssen unbedingt natürlich von Eltern getroffen werden, weil Risiken abgewogen werden müssen, die schon eine Weitsicht vielleicht auch bedürfen. Aber ob es Entscheidungen gibt, die mein Kind auch maßgeblich betreffen und die wir gemeinsam treffen können, dass ich reflektiere, was mein Kind vielleicht schon verstehen kann und es entsprechend auch die Möglichkeit bekommt, seine Meinung dazu zu äußern und diese auch ernst genommen wird und gehört wird. Und ich denke, ein ganz wichtiger Faktor, da muss ich dann nicht mal immer nur an mir arbeiten, weil das ist ja mitunter auch recht anstrengend, dass immer wir an uns arbeiten müssen. Ich kann auch meinem Kind erlauben, eine eigene Meinung zu haben, dann wird es mich nämlich an bestimmten Stellen auch selbst darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt vielleicht gerade wieder in meiner Erwachsenen-Bubble agiert habe und es vergessen habe, mit einzubeziehen. Es wird dann schon laut werden und auf sich aufmerksam machen, wenn ich eine solche Kommunikationskultur in meiner Familie erlaube.
Genau. Kinder müssen einfach ermutigt werden.
Ja.
Nun ist es ja so, bei unserer Art der Begleitung begegnen fast allen Eltern immer wieder dieselben Vorurteile. Wie schaffe ich es denn, darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Also gerade unter Müttern ist es ja häufig sehr, sehr schwierig, weil uns nichts mehr trifft, als wenn unsere Art der Erziehung vermeintlich kritisiert wird. Aber wie schaffe ich es da auf guter kommunikativer Basis, ja, miteinander zu sprechen?
Der Antwort möchte ich eins vorwegstellen, und zwar, dass es an und für sich schon mit ein Ziel des Buchs ist und der Aufarbeitung dieser Kritiken und Erziehungsmythen, dass mich die Kritik schon mal in erster Linie weniger trifft.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Also, dass ich so selbstbewusst werden kann in diesem, auf diesem Weg der Erziehung, dass ich gar nicht erst so getroffen bin und auch nicht so defensiv agieren muss. Und da, glaube ich, ist schon mal einfach die Voraussetzungen für den Dialog besser geschaffen, den ich dann eventuell mit einer Person eingehen möchte. Mhm. Dann rufe ich dazu auf, die in Anführungsstrichen gesetzten Kämpfe weise zu wählen. Also ist es mir denn wirklich wichtig, dass diese Person versteht, warum ich diesen Weg gehe? Oder ist es eine fremde Person im Bus oder eine fremde Mutter bei irgendeinem Kennenlernkursangebot, wo ich mir vielleicht auch einfach mal ein bisschen so eine Mir-Egal-Haltung aneignen darf und sagen so, ja, geh du deinen Weg, ich gehe meinen. Oder eben ist es wirklich vielleicht die Großmutter oder eine befreundete Mutter oder mein Partner, wo es mir sehr wichtig ist, dass wir in den Dialog kommen. Also auch hier einfach mal kurz innehalten und gut überlegen, ist das jetzt die Energie wert? Und wenn wir eins wissen, dann ist es, dass wir Mütter mit unserer Energie wirklich gut haushalten müssen.
Auf jeden Fall.
Um dann zum eigentlichen Dialog zu kommen, denke ich, ist es für mich sehr wichtig, hinter die Kritik zu schauen. Denn in vielen Fällen, besonders bei nahestehenden Personen, geht es bei der Kritik gar nicht so viel darum, jetzt irgendwie mir ein schlechtes Gefühl zu machen oder mich zu ärgern oder einfach gemein zu sein, sondern es kann zum Beispiel sein, dass sich hinter der Kritik Sorge verbirgt. Das kann der Fall sein, wenn die Oma kritisiert, dass wir das Familienbett leben, weil sie dann eigentlich die Sorge hat, ich käme vielleicht nicht zu genügend Schlaf und würde mich dadurch auslaugen. Oder sie hat vielleicht die Sorge, dass das meine Beziehung zu meinem Partner belastet. Und weil sie noch in dieser Vorstellung lebt, dass das Ehebett ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und dass sie dann eigentlich mich da dafür kritisiert, dass das Kind immer noch bei mir schläft, weil sie sich eigentlich sorgt. Mhm. Dann kann ich, wenn das eine Möglichkeit ist, für die Beziehung auch spricht, kann ich vielleicht ansprechen, kann es sein, dass du dich sorgst, dass du Sorge hast, dass mein Kind sich dementsprechend dann vielleicht anders entwickelt oder unselbstständiger wird oder dass ich zu wenig Schlaf bekomme und dann zu müde bin. Ich kann aber auch fragen, woher die Person ihre Informationen nimmt, die diese Kritik befeuern, und dann schauen, ob es da nicht was gibt, was vielleicht korrigierbar wäre. Wie zum Beispiel bei, genau wieder mit dem Schlafen, dass die Kinder dann unselbstständiger werden oder dass das Verwöhnen, also das prompte Reagieren auf Bedürfnisse dazu führt, dass die Kinder dann sehr egoistisch werden. Also was dahinter für Gedanken sind. Lohnt sich oft, es zu hinterfragen, was die Kritik denn eigentlich befeuert und ob ich es vielleicht mit dem Wissen, das ich jetzt aus dem Buch oder aus anderen Büchern oder aus Studien habe, vielleicht auch ein bisschen mildern kann, die Sorge. Es kann auch einfach Unwissenheit sein. Dann kann ich sagen so, okay, es scheint, als wenn du mit dieser Art meiner Begleitung noch nicht so vertraut bist. Hast du denn Interesse daran, dass ich dir erkläre, warum ich mache, was ich mache oder wie ich diese Situation mit meinem Kind jetzt gerade eingeschätzt habe und warum ich dann gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Also einfach mal so ganz offen sein und auch schauen, ob derjenige vielleicht interessiert ist an dem, was ich zu erzählen habe. Oder es ist auch möglich, dass es vielleicht ein Schutzmechanismus des Gegenübers ist. Das ist jetzt zum Beispiel öfter mal der Fall, wenn von der älteren Generation zur jüngeren Generation kritisiert wird, dann kann es vielleicht auch sehr schmerzhaft sein zu sehen, dass wir es heute anders machen und man selber vielleicht auch Fehler gemacht hat oder auch mal gegen die eigene Intuition gehandelt hat. Und dann kann ich da vielleicht auch empathisch sein und sagen, dass wir es heute anders machen, ist kein Vorwurf gegen das, was ihr damals gemacht habt. Es hat sich nur einfach verändert, es hat sich weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf anderen Dingen heute, was nicht unbedingt heißen muss, dass dass damals mit böser Absicht anders gehandelt wurde. Das sind so Einstiege. Und wenn es jetzt auf gleichaltrige Mütter oder in einer ähnlichen Lebenssituation bezogene Mütter ist, was du in deinem Beispiel angesprochen hast, dann denke ich, ist es vielleicht auch gut, auf den Zug aufzuspringen, dass bedürfnisorientierte Erziehung ja kein Schema F ist, sondern sehr individuell sich ausgestaltet, eben weil es sich an den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder orientiert und daher viele Wege gleichzeitig koexistieren können. Also der Weg meiner Nachbarin oder der Mutter auf dem Spielplatz muss einfach nicht dasselbe sein wie meiner. Und das kann ich vielleicht auch einfach so mitteilen, dass ich einfach mal ganz positiv sage, das Schöne ist ja eigentlich, dass bedürfnisorientierte Erziehung genau heißt, jeder geht seinen Weg in seiner Familie, in seinem System.
Mhm, total. Jetzt lass uns doch mal ein paar Vorurteile wirklich ganz konkret auseinandernehmen. Mhm. Also der Klassiker ist ja natürlich, du verwöhnst dein Kind. Das hat bestimmt schon mal jedes Elternteil gehört.
Ja, das ist absoluter Klassiker. Also das ist am häufigsten auch genannt worden, als ich auf Social Media so ein bisschen rumgefragt hatte. Und auch in meiner Arbeit höre ich das am häufigsten. Da ist auch das Gefälle am ersichtlichsten. Das kommt am häufigsten aus der älteren Generation, also aus der Großelterngeneration. Und die dem Missverständnis aufsitzen, dass die schnelle Reaktion, das Erfüllen der Bedürfnisse, dass wir Eltern heute versuchen zu leben, dass das ein Verwöhnen sei. Und da werden sie in dieser Kritik oder in dem Aufmerksammachen darauf, werden sie überdurchschnittlich häufig von dem negativen Outcome, den sie befürchten, beeinflusst. Denn das Verwöhnen wurde in den Jahren so um die 1930 bis 1950, 60 damit verteufelt, dass diese Kinder dann eben verwöhnt sind im negativen Sinne. Sie sind verzogen, sie werden sehr egoistisch, sie werden unselbstständig, also sie werden nicht auf die harten Jahre des Erwachsenseins vorbereitet. Sie sind dann nicht aufs Leben vorbereitet, auf das, dass uns im Leben nichts geschenkt wird und dass nur harte Arbeit uns zu dem macht, was wir sind. Und man bringt's nur was zu was, wenn man hart arbeitet. Zu all diesen Dingen können wir nicht gelangen, wenn wir als Kinder verwöhnt werden. So die vorherrschende Meinung in diesen Vorgängergenerationen. Mhm. Und diese Kinder werden dann fordernd und manipulierend.
Mhm.
Dieser Vorwurf und diese Sorge lässt aber komplett außer Acht, was in den letzten 3 Jahrzehnten oder mehr, 4 Jahrzehnten die Forschung so ergeben hat. Insofern eine prompte Erfüllung der Baby- und Kleinkindbedürfnisse zu sicherer Bindung führen. Insofern, dass diese sichere Bindung dann als Basis dafür ausgelegt ist, dass diese Kinder sich psychisch gesund entwickeln, resilienter sind, weniger psychische Krankheiten entwickeln, selbstständig werden, dass sie eigentlich mutiger werden, dass sie autonomer und selbstwirksamer werden, dass Kinder einen eigenen Entwicklungsmotor in sich tragen. Also kein Kind will von sich aus unselbstständig werden und nicht autonom werden und will nicht ein Leben lang abhängig sein. Also wir haben diesen Impuls, diesen Antrieb in uns angelegt, dass wir uns um uns selber kümmern können. Aber wir tun uns damit viel leichter, wenn wir den Mut mitnehmen können, dass wir sicher sind, dass da jemand ist, der uns sonst noch auffängt. Und ich habe es im Buch als Bungee-Seil beschrieben. Also, dass wir genau wissen, dieser Gurt ist fest und wir können uns jetzt wagen und springen und dieses Erlebnis machen und werden aber dann trotzdem wieder aufgefangen, wenn uns der Fall zu schnell geht oder wenn wir am Ende angekommen sind und zurückbouncen, dann können wir wieder in die Sicherheit zurück. Und all das lässt diese Kritik mit dem Verwöhnen einfach außen vor. Es sieht nur irgendwelche Befürchtungen über einen negativen Outcome. Man muss natürlich abgrenzen, dass es auch ein ein ungesundes Verwöhnen gibt. Das darf man jetzt nicht unter den Scheffel stellen oder einfach nicht unter den Teppich kehren, so sollte ich sagen. Denn wenn ich mein Kind in Watte packe und Entwicklungschancen nehme, dann bin ich in einem Bereich, wo ich meinem Kind nichts zumute und Entwicklung verzögere oder hemme. Und wenn man das in den gleichen Topf werfen möchte mit Verwöhnen, dann kann das natürlich auch negative Folgen haben. Da würde ich aber tatsächlich eher den Begriff des Überbehütens dafür wählen und nicht des Verwöhnens, weil es geht dann eben um dieses in Watte packen, alles ganz sicher machen, keine Chancen haben, sich zu entwickeln. Und da, denke ich, ist ein viel größeres Problem zu sehen als mit dem Verwöhnen, das eigentlich mehr um das adäquate Bedürfnis erfüllen geht.
Ja, absolut. Was wir auch sehr häufig zu hören bekommen, ist die Aussage, Kinder brauchen Grenzen. Was sagst du denn dazu?
Ja, dazu sage ich in allererster Linie, was Kinder nicht alles brauchen und was nicht alle anderen wissen, was Kinder alles brauchen und vor allem, was mein Kind braucht. Also da bin ich immer schon ein bisschen verärgert. Aber ja, am häufigsten ist es, Kinder brauchen Grenzen. Und da, denke ich, ist der erste Schritt, den wir gehen sollten, zu hinterfragen, was die Person mit Grenzen eigentlich überhaupt meint. Denn in ganz vielen Kontexten sind gar nicht Grenzen gemeint, sondern Regeln, Konsequenzen, Strafen. Es muss Anstand entwickeln, es muss sozialen Normen entsprechen, es müsste härter durchgegriffen werden. Also hinter diesem ganzen Kinder brauchen Grenzen versteckt sich eigentlich manchmal was ganz anderes. Und dann ist eben das Kind, das Grenzen braucht, sollte eigentlich nur lieber leise sein im Restaurant. Also da ist gerne mal da einfach den ersten Schritt machen und sagen, okay, was meinst du denn damit genau? Was genau fehlt dir jetzt in dieser Situation gerade? Dann denke ich, ist es wichtig, mit dem Missverständnis aufzuräumen, dass bedürfnisorientierte Erziehung nicht irgendwas Grenzenloses, Weichgespültes ist oder nicht laissez-faire ist und auch nicht frei, wild und unerzogen, sondern dass sich die bedürfnisorientierte Erziehung und Eltern, die danach leben, sehr wohl im Klaren darüber sind, dass es Grenzen gibt. Aber auch, dass eben alle Grenzen haben. Also mein Kind hat persönliche Grenzen, was seinen Körper angeht, was seine Kompetenzen angeht, was seine Wünsche und Gefühle angeht. Ich als Mama habe Grenzen, ganz einfache körperliche und auch was meine Fähigkeiten angeht, was meinen Energielevel angeht, habe ich Grenzen. Die sind zu wahren, die sind von mir zu kommunizieren und von anderen zu respektieren. Die Gesellschaft hat Regeln und Grenzen aufgestellt, damit wir gut miteinander können. Und es ist meine Pflicht und Verantwortung als Mutter, mein Kind in diese Regeln, Normen und Werte langsam einzuführen, aber das entwicklungsgerecht und erklärbar und verstehbar. Also es ist auch nicht so, dass Kinder keine Grenzen haben in der bedürfnisorientierten Erziehung. Richtig. Der Umgang mit den Grenzen ist ein anderer.
Okay. Für mich persönlich sind ja auch die Aussagen, uns hat es auch nicht geschadet oder auch das sarkastische, wie haben wir das nur überlebt, wirklich schlimm. Wie kann man denn dem selbstbewusst entgegnen?
Also man könnte etwas salopp, wenn man möchte, auch einfach sagen, ja, Rauchen schadet auch erwiesenermaßen und trotzdem ist Onkel Rudi 90 geworden. Das heißt aber nicht, weil der Einzelfall 90 geworden ist, dass wir jetzt alle wieder anfangen zu rauchen. Wir können natürlich aber auch nett auf das Ganze eingehen. Weil das Erste, was wir uns vielleicht bewusst sein sollten, wenn dieser Ärger hochkommt, ist, dass uns diese Person ja gerade eigentlich was vielleicht sogar Schlimmes über sich selbst mitgeteilt hat. Denn die Person, die das sagt, uns hat es auch nicht geschadet, sagt gleichzeitig ja, dass sie das erlebt hat. Also wenn wir jetzt mal ein, wie ich finde, recht gemeines Beispiel hernehmen, gibt es ja immer noch Leute, die zu ihren Kindern sagen, dann lasse ich dich halt hier, wenn du dich jetzt nicht zusammenreißt. Die also mit der Angst des Kindes spielen quasi. dass das Kind dann mitgehen muss, weil es ja abhängig von den Eltern ist und sich dann entsprechend jetzt adäquat verhalten muss, angepasst verhalten muss, weil es sonst im Supermarkt, auf dem Fest, im Kindergarten oder wo auch immer zurückgelassen wird. Das ist angstauslösend und verändert dann das Verhalten entsprechend, um die Angst zu vermeiden. Und wenn jetzt jemand zu mir sagt, es hat mir auch nicht geschadet, dass meine Mama das mit mir gemacht hat, sagt diese Person mir gleichzeitig, dass das mit ihr gemacht wurde. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Kind damals auch große Angst erlebt hat. Also um dann mal empathisch die Perspektive zu wechseln, haben wir jemanden vor uns stehen, der wahrscheinlich auch nicht in manchen Belangen so schön aufgewachsen ist.
Ja.
Es ist aber gut möglich, dass diese Person da gar noch nicht so gut hingucken will oder noch nie hingeschaut hat und sich da jetzt vielleicht auch einfach dagegen wehrt, da hinzuschauen, wo es vielleicht geschadet haben könnte. Und dann ist es natürlich jetzt auch nicht unbedingt an uns, dass wir da das Tor aufreißen und der Person aufzeigen, wie sehr es doch geschadet hat. Dann wäre es vielleicht auch wirklich der bessere Weg zu sagen, okay, je nach Nähe zu der Person muss man da auch immer ein bisschen abwägen, aber dass man, wenn man jetzt nicht dieses Tor aufreißen will und Kindheitstraumata aufbrechen möchte, dann sagt man vielleicht auch einfach, in Ordnung, dir hat's hoffentlich nicht geschadet, mir aber vielleicht schon, oder eben die Forschung und die Wissenschaft zeigen, dass es doch ein Risiko birgt, so mit seinem Kind umzugehen, und dass ich mit anderen Wegen, mit Liebe, Zugewandtheit, Lenkung und Orientierung die besseren Voraussetzungen für mein Kind schaffe, dass ich das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten und psychische Erkrankungen damit senke, wenn ich auf Strafen und strenge Härte, Disziplin verzichte, wenn ich zugewandt bin und miteinander lebe. Und ich möchte meinem Kind einfach die bestmöglichen Chancen geben, den bestmöglichen Start ermöglichen. Und deswegen verlasse ich mich darauf, dass ich diesen Weg gehe, selbst wenn es wenn andere Maßnahmen im Einzelfall nicht geschadet haben, ist anzunehmen, dass sie im Normalfall schon eher ein Risiko behaftet sind.
Mhm. Okay. Ich sage ja immer ganz suffisant auf, wir haben das doch auch überlebt, nicht alle. Also wenn man sich die Unfallstatistiken anschaut, also Kindersitze und Helme, die haben schon ihren Sinn. Also die Unfallzahlen sind schon deutlich gesunken. Naja, und die, die es nicht überlebt haben, die können natürlich heute nicht sprechen. Ne? Also ich bin da auch sehr, sehr empfindlich, was das betrifft.
Ja, und dann denke ich auch, es geht hier nicht darum, ob man jetzt irgendwie daran glaubt, sondern eben, wie du sagst, die Kindersitze, die Anschnallgurte, das Rauchen Krebs auslöst,
ja.
und das alles, das sind keine Sachen von Glauben. Das ist inzwischen, dass das massiv das Risiko senkt, bei einem Unfall zu sterben oder eben an Krebs zu erkranken, ist erwiesen. Und genauso kann man wirklich heutzutage sagen, es ist gesichert, dass eine zugewandte Erziehung wirklich gesündere Kinder und selbstbewusstere und emotional intelligentere Kinder hervorbringt. Warum sollte ich dann nicht die besten Startbedingungen schaffen.
Ja. Eben. In deinem Buch hast du noch ganz, ganz viele andere Sätze, die uns immer wieder im Alltag begegnen, auseinandergenommen. Also ich fand das wirklich super hilfreich. Und ich habe es ja schon gesagt, Michelle, die Wissenschaft, die steht ganz klar hinter der beziehungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft. Nun ist aber für viele gar nicht so richtig klar, wie die denn eigentlich konkret aussieht. Also wenn man darüber spricht, dann kommt den allermeisten erstmal so Stillen, Tragetuch, Familienbett, Begleitung von Gefühlen in Sinn. Aber nun kann ja auch Flasche geben, vollkommen bedürfnisorientiert sein und auch das Schieben im Kinderwagen oder wenn das Kind im eigenen Bett schläft. Wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, wie würdest du denn diese Art der Begleitung, also Bedürfnisorientierung, definieren?
Genau, also eben auch, wie du sagst, nicht eigentlich an Handlungen festgemacht, sondern für mich haben sich bei der Recherche und beim Schreiben des Buchs so drei große Bereiche herauskristallisiert, die ich finde, die bedürfnisorientierte Erziehung mit ausmachen. Und das ist zum einen dass wir alle im Moment, das kann sich auch noch ändern, aber jetzt im Moment ist es noch ein großer Teil der Erziehung, wir sind Cycle Breakers. Also wir sind die, die versuchen, einen neuen Weg zu gehen, für den sie kein Vorbild haben. Das heißt, wir haben ein bisschen härtere Arbeit zu leisten und eben uns ganz viel selber beizubringen, uns Beratung zu suchen, uns Podcasts anzuhören, Bücher zu lesen, vielleicht sogar in Therapie zu gehen, um anderes aufzuarbeiten. Aber wir müssen ein bisschen den härteren Weg gehen auf dem Weg dahin und dafür eine gewisse Bereitschaft mitbringen. Das ist so eigentlich die innere Basis, die innere Arbeit, die bedürfnisorientierte Erziehung vielleicht für die einen oder anderen überhaupt erst möglich macht. Das gilt natürlich sicherlich nicht für alle, aber alle, die merken, in ihrer Kindheit ist es anders gelaufen und da tun noch manche Punkte weh, die werden da wahrscheinlich nicht drum rumkommen, sich das anzuschauen. Und dann das, was jetzt wirklich den größten Teil der bedürfnisorientierten Erziehung für mich ausmacht, ist eigentlich die Haltung und nicht die Handlungen, die sich aus der Haltung dann ergeben. Die Haltung ist bei der bedürfnisorientierten Erziehung davon geprägt, dass wir unserem Kind sehr zugewandt begegnen und um ein kooperatives und partizipatives Miteinander bestrebt sind. Es geht hier nicht um Machtdemonstration, Machtmissbrauch, Gehorsam und einfach ein Funktionieren, sondern es geht wirklich darum, mit den Kindern in Beziehung zu sein, mit dem Partner in Beziehung zu sein, als Familie in Beziehung zu sein und in einer Gleichwertigkeit und einer Gleichwürdigkeit zusammenzuleben, die anerkennt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, die als in erster Linie gleich viel wert sind und gleichwürdig sind, aber unterschiedlich dringend zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dass wir dementsprechend immer eben in Bezug auf die Kooperation darum bemüht sind, dass die Bedürfnisse für alle stimmig, auch mit Kompromissen und so, abgegolten werden können, befriedigt werden können und je nach Dringlichkeit eben auch mal Vorzug bekommen. Diese Haltung ist geprägt wirklich von einem Respekt, von dem Wunsch, auf Augenhöhe mit dem Kind zu agieren, im gleichzeitigen Bewusstsein dessen, dass mein Kind auch das Bedürfnis nach Orientierung und Lenkung hat, dass es mich als verantwortungsvollen Erwachsenen braucht, der das Kind in diese Welt einführt, es dabei unterstützt, sich darin zurechtzufinden, auch mit den negativen Dingen dieser Welt umgehen zu lernen, Frustration, Wut, Trauer, Verlust und so weiter, da umgehen zu lernen und dass das dann wieder bedarf, dass ich mich auch entsprechend selbst als Mensch zeige und an mir selber auch arbeite, um einen Umgang damit zu lernen. Und das Dritte, was für mich recht wichtig ist bei der bedürfnisorientierten Erziehung, was die beiden anderen Dinge dann befeuert, ist das Wissen um Entwicklung und Pädagogik und Entwicklungspsychologie. Da muss jetzt niemand losstürmen und sich an der Uni einschreiben für Erziehungswissenschaften. Es ist aber für die Begleitung von Kindern ungemein erleichternd, wenn ich mich mit der Entwicklung des Kindes auseinandersetze, um zu wissen, wo steht mein Kind gerade, was kann es in diesem Alter, was kann es nicht, was sollte ich nicht fälschlicherweise erwarten. Das deckt dann vielleicht auch an manchen Stellen eben wieder den Adultismus auf, wo ich vielleicht auch einfach meinem Kind zu wenig zugetraut habe, weil es eben noch zu klein ist. Da lässt sich vieles mit Wissen über die Entwicklung von Kindern auffangen, falsche Erwartungen einbremsen und hilft mir dann dabei, Wege zu finden, diese Haltung, die ich vorher beschrieben habe, auch dann mit meinem Kind, seinem Alter entsprechend umzusetzen.
Okay. Es gibt ja aber auch Dinge, die häufig so von der Allgemeinheit als für bedürfnisorientiert gehalten werden, es dann aber bei genauer Betrachtung gar nicht sind. Welche sind denn das?
Ein bisschen was hatten wir gerade schon, eben diese ganzen Handlungen, diese Fürsorgehandlungen, die oftmals eins zu eins mit bedürfnisorientierter Erziehung gleichgesetzt werden. Es ist aber nicht, es muss nicht bedürfnisorientiert sein, 2 Jahre oder mehr zu stillen, ins Familienbett zu leben, zu tragen, Baby-led Weaning zu betreiben, abzuhalten oder was auch immer alles so für Fantasien drumherum sind. Das können Dinge sein, die in unser bedürfnisorientiertes Familienleben passen. Das Familienbett kann für uns das Richtige sein, es muss es aber nicht. Das kann auch sein, dass dann ein Familienmitglied gar nicht gut schlafen kann. Und dann ist es nicht mehr bedürfnisorientiert, weil die Bedürfnisse aller ja hier erwogen werden sollen und nicht nur die des Kindes zum Beispiel. Wo wir gleich beim zweiten Punkt sind, dass eben bedürfnisorientierte Erziehung keine Kindzentrierung ist. Es geht hier nicht darum, dass wir rein nur den Bedürfnissen der Kinder hinterherjagen und uns dabei komplett verausgaben, selbst verlieren, Schatten unserer selbst werden und dass wir uns daran aufreiben, dass wir alles immer nur rund um unser Kind organisieren und jeden Wunsch mit jedem Bedürfnis verwechseln und gleich hinten drauf springen. Mhm. Und das ist auch eine ganz, ganz große Kritik, die ja von vielen geäußert wird, dass sie das Gefühl haben, Mütter reiben sich an der bedürfnisorientierten Erziehung auf und machen sich selbst kaputt. Und ich kann das komplett nachvollziehen, dass diese Kritik geäußert wird, weil genau das wollen wir nicht, dass Mütter sich noch mehr aufreiben, wie sie schon zwischen Care-Arbeit und Mental Load und Beruf und Familie tun, sondern bedürfnisorientierte Erziehung meint eigentlich ein bedürfnisorientiertes Leben als Familie insgesamt und nicht dieses Aufreiben. Es ist nicht laissez-faire. Es geht auch nicht darum, dass die Kinder eben keine Grenzen haben, dass es keine Regeln gibt, dass Kinder nicht auch Konsequenzen für ihr Handeln erleben. Aber es sind dann wahrscheinlich die Konsequenzen, die diese Handlung einfach naturgegeben mit sich bringt und ich helfe dem Kind dabei, dann sie zu bestehen. Ich werde mir keine willkürliche Konsequenz oder Strafe einfallen lassen. Es ist kein Streben nach Perfektion, kein Dogma, keine Liste, die ich abarbeiten kann, damit ich es erfüllt habe. Und es ist bei Gott nicht, wer auch immer das mal gemeint hat, aber es ist bei Gott nicht der leichte Weg. Also wir machen es uns damit sicherlich nicht leicht und easy cheesy, im Gegenteil.
Ja, absolut. Aber wir haben ja auch schon mehrfach angesprochen, dass die Forschung doch eindeutig belegt, dass Zuneigung und emotionale Wärme und auch klare Regeln dazu führen, dass unsere Kinder wirklich selbstbewusst, emotional stabil und auch sozial kompetent aufwachsen. Kannst du ein paar ganz konkrete Ergebnisse aus der Erziehungswissenschaft dafür nennen?
Also ich habe euch eine Zusammenfassung des Forschungsstands mitgebracht, die lese ich euch jetzt auch gleich vor. Super, und dann habe ich noch zwei ganz konkrete Ergebnisse mitgebracht, die bestimmt für die meisten ganz interessant sein werden. Da man wirklich inzwischen sagen kann, dass es wirklich relativ, also sehr gesichert ist, ist und sehr viele Studien schon aus verschiedenen Disziplinen auch gibt, hat Klaus Schneewind das mal zusammengefasst. Und ich erkläre es auch dann noch ein bisschen. Unabhängig von der bevorzugten theoretischen Position, also auch von den Lehrglauben oder wie eben Entwicklung voranschreitet, und auch unabhängig von den gewählten Methoden, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man Studien durchführt, ergibt sich im westlichen Kulturkreis eine Übereinstimmung der Forschungsbefunde, die sich wie folgt auf den Nenner bringen lassen. Eltern, die auf die Erziehung ihrer Kinder mit Zuneigung und emotionaler Wärme, mit klaren und erklärbaren Regeln, mit der Bereitstellung entwicklungsangemessener Anregungsbedingungen, also Entwicklungsräume, Autonomie bestreben, Entdeckungsspielraum, loslassen, Bindung anbieten und so weiter. Und mit der Gewährung sich erweiternder Handlungsspielräume Einfluss nehmen, können damit rechnen, dass ihre Kinder sich zu selbstbewussten, emotional stabilen, sozial kompetenten, selbstverantwortlichen und leistungsfähigen Personen entwickeln. Mhm. Was ich denke, was ja wirklich ein sehr schöner Ausblick ist.
Ja.
Und dann habe ich noch mitgebracht von McKenna und McDade von 2005, die in einer recht groß angelegten amerikanischen Studie zeigen konnten, dass frühes selbstständiges Schlafen, was in Amerika ja wirklich ein ganz, ganz hohes Ziel ist, dass die Kinder sehr früh selbstständig schlafen, führt nicht, wie angenommen, zu einer höheren sozialen Kompetenz und mehr Unabhängigkeit. Und 2007 haben sich dann Goldberg und Keller darauf bezogen, dass das nächtliche Schlafen bei der Mutter sich nicht negativ auf die Fähigkeit auswirkt, untertags allein zu sein, sich selbstständig zu entwickeln und offen zu sein für neue Situationen. Das Gegenteil war der Fall. Die Kinder, die auch im Vorschulalter noch nachts zur Mutter ins Bett kamen, das war in diesem Studiendesign war es eben hauptsächlich, dass sie zur Mutter gekommen sind, weil es auch getrennte Schlafsituationen gab. Diese Vorschulkinder, die nachts noch das Bett der Mutter aufgesucht haben, waren im Gegenteil zu den anderen Kindern überdurchschnittlich selbstständig und selbstbewusst und sozial kompetent. Mhm. Das heißt, sie haben ihren Mitschülern gegenüber, Vorschulkindern gegenüber, eine hohe emotionale Kompetenz gezeigt und eine hohe emotionale Intelligenz. Mhm. Und da gerade das Thema Schlafen ja bei vielen oft noch so ein Kritikpunkt, auch in der Partnerschaft und mit den Großeltern ist, dachte ich mir, ich bringe euch diese beiden Ergebnisse mit, weil da zeigt sich wirklich, dass die Sorge um eine fehlende Selbstständigkeit und dergleichen unberechtigt ist.
Das ist richtig cool, dass wir das jetzt nochmal so gehört haben. Damit sind wir fast auch schon am Ende der Folge. Ich würde aber tatsächlich gern abschließend nochmal darauf zurückkommen, was man denn tun kann, wenn jetzt ausgerechnet der Partner oder die Partnerin eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie man Kindern begleiten sollte. Also das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn uns jetzt vielleicht die Oma oder die eigene Mutter dafür kritisiert. Also wie schaffen wir es denn, auf einen gemeinsamen Nenner mit dem Partner oder der Partnerin zu kommen, oder beziehungsweise müssen wir das überhaupt?
Ja, also ich muss gleich gestehen, die Frage ist ein bisschen groß. Es sind auch viele Seiten in meinem Buch zu diesem Thema, ja, deswegen werde ich sie vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller vollumfänglich beantworten können. Mhm. Aber ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Der letzte Teil deiner Frage, ja, muss man das unbedingt, ja? Und da möchte ich eigentlich schon mal gleich beruhigen, dass eigentlich kein Muss ist in allen Belangen. Es ist sehr wertvoll für Kinder aufzuwachsen in einem Wertesystem, eben das Mutter und Vater teilen. Das heißt, die großen Säulen der Erziehung, was ist uns ganz wichtig im Zusammenleben und was nicht, die sollten vielleicht schon geklärt sein. Wo möchten wir unbedingt an einem Strang ziehen? Ist uns eben zum Beispiel Ehrlichkeit oder gemeinsam, immer ein gemeinsames Essen oder eben der Respekt im Umgang miteinander. Das sind für uns vielleicht diese großen Säulen, wo wir sagen, da legen wir großen Wert drauf und da ziehen wir an einem Strang. Und dann gibt's ganz viele kleine Alltagsdinge, wo es gar nicht wichtig ist, dass wir da 1:1 gleich agieren, immer gleich reagieren, dass wir da immer den gleichen Weg verfolgen. Der Papa kann eine ganz andere Einschlafbegleitung machen als ich oder eben er darf auch mit Konflikten anders umgehen als ich, weil er vielleicht eben eher der ist, der es körperlich ausagiert und dann sagt, komm, und jetzt gehen wir raus und laufen eine Runde, bis wir uns beruhigt haben, während ich eher die bin, die Körperkontakt anbietet und beruhigt und über die Gefühle dann redet. Das dürfen ganz unterschiedliche Wege sein und davon profitieren die Kinder dann auch, weil sie können das wahnsinnig gut aushalten oder eben sogar annehmen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich mit Dingen umgehen. Es darf nur nicht an ganz essentiellen Dingen mangeln. Also, dass beim einen das Lügen sogar propagiert wird und beim anderen ist es etwas, was zu Enttäuschung und zu vielleicht sogar einem kurzen Bruch in der Beziehung führt. Also so wirklich, und auf diese Werte und diese Basisregeln sollte man sich mit dem Partner einigen und das Gespräch da auch suchen und vielleicht sich auch, wenn es geht, im Vorfeld und sonst auch immer wieder fortlaufend auf gewisse Dinge einigen. Und dann wird man vielleicht sehen, dass man an manchen Stellen tatsächlich schon eigentlich der gleichen Meinung ist oder das gleiche Ziel verfolgt, dass man eben ein selbstbewusstes, gesundes, selbstständiges Kind erziehen möchte, dass man nur einen unterschiedlichen Weg dafür verfolgt. Und den kann man dann ja vielleicht auch einfach mit dem Partner hinterfragen und schauen, wo kommt das denn her? Also ich habe da im Buch ein paar Fragen drin vorbereitet, wo man mit dem Partner und auch mit sich selber ins Gespräch kommen kann und schauen kann, wie war das denn, als ich klein war? wie ist mir damit eigentlich ergangen? Dann habe ich das eigentlich überhaupt gut gefunden, dass für meinen Papa die oberste Regel war, es gibt keinen Ärger, wenn ich missgebaut habe und das aber gleich beichte, dann gibt es viel weniger Ärger, als wenn ich es dann auch noch versuche zu verheimlichen oder zu lügen. Irgendwie, wie ging es mir als Kind mit dieser Regel oder mit dieser Forderung für unser Zusammenleben? Wie geht's mir heute damit? Ist das was, was ich mitnehmen möchte in meine Erziehung oder etwas, was ich überarbeiten möchte? Und so wird auch der Partnerbeziehungsimpulse aus seiner Kindheit mitbringen, die er vielleicht sagt, das hat mir als Kind richtig gut getan und dieses Gefühl würde ich meinem Kind auch gerne mitgeben. Oder eben, eigentlich war das für mich als Kind ganz unangenehm. Das sollten wir vielleicht wirklich uns anders überlegen. Dann denke ich, ist davon abzusehen, Vorwürfe zu machen, eben genau das, weil vielleicht eben dahinter ein anderer, eine Sorge steht und ein anderer Gedanke, die Sorge darum, dass der Weg vielleicht das Kind verweichlicht, nicht aufs Leben vorbereitet, weil es kein Wissen darum gibt, wie es anders gemacht werden kann, weil wenn man jetzt auch mal, also die Männer, die Erziehungsratgeber gelesen haben oder aus der Pädagogik kommen oder sich damit auseinandergesetzt haben, die möchte ich jetzt kurz mal rauslassen. Im Durchschnitt ist es immer noch so, dass meistens die Frauen sich viel mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, ja, wenn sie Mütter werden. Und dementsprechend da vielleicht dann auch einen Wissensvorsprung haben, den sie nicht vergessen dürfen, dann ist es vielleicht auch wirklich so, dass da ein bisschen Unwissenheit mit rein spielt, für die ich auch eine gewisse Nachsicht haben muss. Und dann kann ich mit meinem Partner ins Gespräch gehen und herausfinden, fällt es dir leichter für diese Situationen, in denen du keine Handlungsoptionen hast, wenn ich dir es vorlebe oder zeige, wie eine andere Handlungsvariante aussehen könnte, um zum Beispiel einen Konflikt mit dem Kind zu bereinigen? Oder bist du eher, ist es dir lieber, wenn ich dir es aufzeichne oder wenn ich es dir erkläre? Womit kannst du besser? Wie lernst du besser, da vielleicht auch dein Verhaltensrepertoire dem Kind gegenüber zu erweitern, wenn da die Bereitschaft dafür da ist? Mit jemandem, der da keine Bereitschaft dafür hat, dafür habe ich leider tatsächlich jetzt auch nicht die Patentlösung bereit, dann, wenn ich merke, dass ich da, kann ich es hoffentlich entweder über jemanden externen spielen, dass man gemeinsam zu einer Erziehungsberatung geht, oder ich kann meinen Schutzauftrag vielleicht auch wirklich in dem Fall dann auch mal gegen meinen Partner zum Einsatz kommen lassen, indem ich in die Situationen unterbreche, indem wir irgendwie ein Pausensignal vereinbaren, damit ich nicht auch die Angst befeuere, dass die Autorität untergraben wird, wieder bitte in Anführungsstrichen hören. Aber das ist ja auch so eine Sorge, dass wenn man da dann nicht die geschlossene Front ist, dass man dann die Autorität des anderen untergräbt. Dafür könnte man sich auf ein Codewort einigen, wo man dann sagt, okay, an der Stelle übernehme dann ich diesen Erziehungsmoment und du kannst dich mal beruhigen gehen und wir sprechen danach drüber. Wir machen eine Pause oder entschleunigen das Ganze, damit es eben vielleicht nicht dann zu den Dingen kommen, die wir wirklich vielleicht, die wir gesetzt haben als No-Gos. Verbale Abwertung, verbale Gewalt, körperliche Gewalt, Strafen, die unter die psychische Gewalt fallen, wo man wirklich klar sagt, da beziehe ich dann Stellung für mein Kind und schicke meinen Partner, die Partnerin ins aus, aber das auf eine trotzdem noch zugewandte Variante, wo nicht der Beziehungsabbruch zum Partner oder der Partnerin dann plötzlich passiert. Also wo ich wirklich sage, du, ich übernehme jetzt hier und wir sprechen später darüber, warum das und das und das für mich nicht geht.
Ja, okay. Wenn ihr das ausführlicher wissen wollt, dann, Michelle hat es ja schon gesagt, im Buch gibt es dann ein ganz eigenes Kapitel drüber und wir schaffen es natürlich immer nur Bruchteile zu besprechen, deswegen können und wollen wir euch das natürlich unbedingt auch wieder ans Herz legen. Ihr könnt auch ein Exemplar gewinnen, wenn ihr möchtet, schaut mal bei Instagram vorbei. Alternativ könnt ihr an der Verlosung auch teilnehmen, indem ihr uns einfach eine kurze Mail schickt mit dem Betreff Michelle an wunschkindblog@gmail.com. Wir verlosen das und wir verlinken das in den Shownotes und natürlich auch wieder bei uns im Blog. Michelle, vielen lieben Dank, dass du heute wieder bei uns zu Gast warst. Ich habe mich ganz besonders darüber gefreut.
Vielen Dank. Ja, war wieder sehr schön. Ich danke euch, dass ich von dieser Vision und meinem Wunsch nach mehr selbstbewusst bedürfnisorientierten Eltern berichten durfte.
Also mir hat es absolut geholfen. Insofern, ja.
Wir haben uns auch gefreut.
Ganz eindeutige Empfehlung. Und Michelle war gar nicht das erste Mal bei uns zu Gast. Wir haben schon ein ganz, ganz interessantes Gespräch in Folge 133 darüber geführt, wie wir kinderleicht mit unseren Kindern ins Gespräch kommen können. Und gemeinsam mit deiner Kollegin Katharina haben wir außerdem in Folge 89 darüber gesprochen, was erschöpften Eltern hilft. Und in Folge 113 ging es um Schuldgefühle und unser schlechtes Gewissen. Also hört unbedingt mal rein ins Archiv. Es lohnt sich. Ihr Lieben, wir hoffen, dass euch die heutige Folge dabei geholfen hat, euren Weg mit noch mehr Selbstvertrauen und Zuversicht zu gehen. Hört auch gerne das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.